Grüß Gott, herzlich willkommen. Und meine erste Frage, warum würden Sie uns allen mal empfehlen, Olympiasieger zu werden?
Oh, das ist natürlich eine heiße Frage gleich hier. Weil Sie daraus sehr viel lernen, weil Sie sehr viel an Aktivitäten hinterher erleben, also eine erlebnisreiche Geschichte, ja. Und ja, ich sage das immer ganz salopp hier, und weil das Leben völlig durcheinander geschüttelt wird hier.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
Klaus Wolfermann, Olympiasieger von 72.
Und zwar im Speerwerfen. Herr Wolfermann, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Wo ist denn die Goldmedaille?
Die Goldmedaille habe ich hier links dabei.
Was?
Ja, ich habe sie mitgebracht, nachdem Ihre Redaktion gesagt hat, es kommen ja sehr wenige Goldmedaillenträger hierher. Ja, und dann habe ich mir gedacht, die nimmst du mit und dann zeigst du es einmal, wenn es gewünscht ist hier.
Es ist gewünscht.
Ja, also,
her mit dem Ding.
Ja.
Ich habe noch nie in meinem Leben eine olympische Goldmedaille von nahem gesehen. Geschweige denn berührt, geschweige denn geklaut. So, ja. Jetzt aber. Da ist sie in einem kleinen Etui.
So, ein bisschen abgenutzt schon, dieses Vergoldete.
Da ist die Bavaria drauf.
Sehenswert, genau.
Und schwer ist die, ein riesen Oschi.
So mit einer 9 Gramm.
Goldkette. War die damals noch aus reinem Gold?
Nein, das ist vergoldet. Das habe ich auch am Anfang gemeint. Jetzt habe ich ein Stück bekommen hier aus purem Gold, ja, aber dann habe ich mir sagen lassen, dass die vergoldet ist, genauso wie heute auch noch.
Meine Güte, darf ich sie mal umhängen?
Ja, selbstverständlich.
Oder Sie hängen sie mir um?
Na, machen wir so, rüber. Genau, ganz so. Genau. Wir machen jetzt eine nachfolgende Siegerehrung.
Und jetzt
Gold, so, ja, yo. Ich habe sie, ich habe die Medaille.
Oh. So ist es. Ja. Ist das schön. Ich lasse jetzt ein bisschen umhängen.
Ja.
Das ist wirklich ein tolles Gefühl. Ein tolles Gefühl. Bin echt euphorisch. Herr Wolfermann, noch höher ist aber der ideelle Wert als der materielle Wert. Kann man wirklich sagen, oder?
Ganz bestimmt hier. Ein Goldmedaillengewinner, der steht im Leben, beziehungsweise das kann man kaum mehr übertreffen. Das ist wirklich das Höchste, was ein Sportler erreichen kann. Und die Wertigkeit von Olympischen Spielen sind ja dadurch schon einmal gekennzeichnet. Da kann eine Weltmeisterschaft, ein Weltrekord kommen, ja, aber eine Goldmedaille bei Olympischen Spielen ist einfach das Nonplusultra.
Sie haben sich ins kollektive Gedächtnis der Deutschen eingebrannt. Woran merken Sie das immer noch?
Ja, es ist manchmal sehr schlimm, es ist manchmal sehr angenehm. Man darf auch stolz darauf sein, dass man heutzutage nicht nur erkannt wird in der Bevölkerung, sondern dass man immer noch Autogrammpost bekommt, und diese Autogrammpost nicht nur aus Deutschland. Ich habe jetzt neulich erst wieder aus Australien einiges bekommen, aus vielen europäischen Ländern, aus USA. Und daran erkennt man doch hier, dass ich irgendwie ein Zeichen gesetzt habe, ja, und sich der Name weltweit eigentlich eingetragen hat. Ja.
Weil Sie eigentlich auch ein Überraschungssieger waren, das werden wir nachher besprechen, an der Pforte auch heute schon wieder erkannt hier unten von unserem Pförtner?
Das ist richtig hier, der hat mich gleich empfangen hier. Hallo, hallo, Herr Wolfermann hier. Und dann sagt er sofort, ach, ich habe Sie auch gesehen damals. 12 Jahre war ich alt, ja, und habe Sie bewundert. Dann habe ich gesagt, ja, mit 12 Jahren, da kann man schon einiges aufnehmen.
Jetzt ist im Moment 40 Jahre Jubiläum von diesen Spielen in München. Auch die Kollegen vom Bayerischen Fernsehen haben übrigens Großes vor. Am 20. Juli um 20.15 Uhr kommt der große Jubiläumsabend. 2 Stunden mit was ganz Besonderem, da spielen Sie auch eine Rolle, Herr Wolfermann, nämlich?
Den Wettkampf von damals hatten wir vor 3-4 Wochen ein bisschen nachgestellt in einer komplett anderen Form. Ja, ich habe natürlich meinen Freund, meinen Gegner von damals, Yannis Lusis, gewinnen lassen. Dieses Mal um die 2 Zentimeter. Wir waren im Olympiastadion. Es war ein wahnsinnig spaßiges Erlebnis, ja, also ganz toll. Und das wird natürlich wahrscheinlich in die Sendung dementsprechend jetzt dann reinprojiziert, ja. Und wir werden uns dann bei der Aufnahme am Wochenende sehen. Er fliegt ein. Ich habe ihm schon alles präpariert.
Der wohnt auch bei Ihnen, oder wie?
Das ist eigentlich überhaupt die Normalität, wenn er kommt, ja, dass er immer bei uns wohnt. Und wenn er normal privat kommt, dann frage ich auch gar nicht, wie lange er bleibt, sondern da kann schon mal sein, dass er nicht nur 3-4 Tage da ist, sondern dass er 14 Tage da ist. Aber das ist mir egal, das ist herzlich willkommen. Dieses Ritual pflegen wir schon seit Jahren in dieser Richtung.
Also das war der Mann, der damals eigentlich übermächtig schien, Weltrekordler damals, 72 zu der Zeit, und den haben sie um 2 Zentimeter geschlagen. Das muss man sich mal vorstellen, bei, wie viel waren es, 80 Meter?
90 Meter.
Entschuldigung, 48. Herr Wolfermann. Bei 90 Meter
48 zu 90,46 Meter.
Also schon auch fast ein bisschen gemein. Und da hat sich aber eine Männerfreundschaft draus entwickelt, lebenslang.
Also gekannt haben wir uns schon, wie er Olympiasieger geworden ist, 1968 in Mexiko. Das waren ja meine ersten Spiele. Und für mich bedeutete das als Greenhorn ein Erlebnis, wo ich wahnsinnig viel dazu gelernt hatte damals. Ja. Und da hat er mir schon gewisse Trainings- und Wettkampferfahrungen gezeigt, weil wir untereinander, die Werfer, immer eine lebhafte Gruppe waren, die sich ausgetauscht hat, ja, in vielen Richtungen.
Obwohl er ja Russe war damals, also Sowjetunion. Ja. Das war quasi in Zeiten des Kalten Krieges, haben die Sportler aber das aufgeweicht.
Er war damals schon eine Ausnahmeperson. Er war völlig anders in der Mannschaft gestanden. Er hat einfach eine Glaubwürdigkeit gehabt in jeder Richtung. Noch dazu nicht nur sportlich der große Athlet, sondern auch menschlich ein hervorragender Typ. Und das hat natürlich auch das Regime damals dementsprechend gewusst zu honorieren. Und von deswegen hatten wir uns öfters getroffen. Und das war für mich auch der Impuls, wo ich dann gesagt habe, hier 4 Jahre später in München, die Spiele zu Hause, ja, da musste mindestens vorne dabei sein.
Hier ist 1:1 der Talk auf Bayern 2. Heute wie immer mittwochs mit Achim Bogdan und bei mir zu Gast ist der berühmte Speerwerfer Klaus Wolfermann, Goldmedaillengewinner von München 72. Sie leben in der Nähe von München im Oberbayerischen, aber stammen unüberhörbar aus Franken, richtig?
Das ist korrekt, ja. Ich komme aus Altdorf bei Nürnberg. Dort geboren, logischerweise, ja, in einer Sportlerfamilie. Mein Vater war ja ein sehr versierter Turner und hat die Qualifikation für 36 Berlin knapp verpasst, ja. Und er hat mich immer mitgenommen in die Turnhalle, wann er zum Training gegangen ist. Und was macht dann so ein Kleinkind? Das krabbelt rum, schaut viel ab, ja, versucht was nachzumachen. Das war eigentlich so die Geburtsstunde meiner Laufbahn.
Der Vater, was hat er beruflich gemacht?
Och, das war ein kräftiger Mann. Er war gelernter Schmied und hat diesen Beruf komplett ausgeübt. Ja. Und diese Kraft, die braucht man ja auch vor allem beim Turnen. Ja, muss heute immer noch sagen, dankbar für meinen Eltern, die sehr einfach gestaltet gelebt haben, die mich gut erzogen haben. Und ich, bevor ich das heute einen Euro ausgebe, dann drehe ich den immer noch 5-6 Mal um.
Sie haben so Augen, die blitzen so. Waren Sie als Kind auch so ein bisschen so ein frecher Typ?
Ja, ich bin interessiert eigentlich für alles und das ist von Kind auf so gewesen. Ja, musste mich natürlich dann auch behaupten lernen in der Umgebung. Wir waren aber als Kind eine unheimlich gute Gruppe. Das heißt, wir waren wenig im Häuslichen, so wie heutzutage die Kinder da vor dem Computer sitzen, sondern wir waren draußen. Ja, und sind als Gruppe, also man könnte das auch sagen, als Bande durch die Wälder gestrichen, geklettert. Ja, genau.
Wolfermann und seine Gang.
Ja,
was hat denn diese Gang?
Gegenseitig die anderen Freunde, die uns nicht so gut zum Tragen gekommen sind, ausspioniert. Und dann hat schon einmal so kleine Schlägereien gegeben, die aber auf ganz harmloser Ebene passiert waren.
Und was haben Sie noch so angestellt? Streiche, Abenteuer Ihrer Kindheit? Sagen Sie mal was.
Ja, mit Sicherheit sehr viel. Nachdem wir eben sehr naturverbunden waren, bin ich ja mal auch von einer großen Eiche und wir waren immer klettern in den Bäumen, mal ordentlich abgestürzt, haben mich gerade noch aufgefangen auf einem Ast. Ja. Dann haben wir auch aus einem Bauernhof mit Pfeil und Bogen auf dem Weg zu unserem Lager, ja, schon 12-3 Mal, dürfen wir heute gar nicht mehr erzählen hier, Hühner rausgeschossen und haben die dann gebraten. Dann ist der Bauer wieder hinter uns hergefahren mit dem Bulldogger. Hat uns natürlich logischerweise in die kleinen Verstecke nicht erwischt, ja. Aber das waren alles so Themen, ja, als normal empfunden. Aber im Großen und Ganzen war mein ganzer Weg dann in der Schule oder im Verein
Sport,
gekennzeichnet.
Das heißt, wie haben Sie denn dann so bei den Bundesjugendspielen abgeschnitten?
Ja, recht mächtig. Ich war ja sehr schnell, sehr explosiv. Ja, er war über 50 Meter als ganz kleiner schnell, über 75, über 100 Meter. 100 Meter meine Bestzeit zum Beispiel ist 11:2 gewesen.
Ui.
Bin deswegen auch öfters mal mit der Nationalmannschaft unterwegs gewesen, wo der vierte Mann in der 4x100-Meter-Staffel gefehlt hat, dann da eingesprungen. Ja, und im Großen und Ganzen aber hier war die markante Disziplin ohne Zweifel der Schlagballwurf. Ja, ich hatte mit dem Schlagball mit, was war es, 12, 13, 14 Jahre hier so über 100, 120 Meter geworfen.
Du lieber Himmel, ich habe es, glaube ich, damals auf 25 gebracht.
Aber ich sage Ihnen auch, das hat mir eine Watsche gekostet.
Wieso?
Ja, Wir waren in Lauf bei einem Wettkampf. Da wurde dieser Ballweitwurf ausquartiert aus dem normalen Stadion auf einen Nebenplatz. Und dann hatte ich die Kampfrichter darauf aufmerksam gemacht und habe gesagt, der Platz ist eigentlich zu kurz. Da hinten ist ein Parkplatz. Da kann sein, wenn ich einen ganz weit werfe, dass dies eines der Autos getroffen wird. Da haben die gesagt, komm, sei mal ruhig hier, mach mal deinen Wettkampf hier, du spinnst ja wohl ein bisschen, ja. Und auf einmal macht's halt da hinten Pumm, dann habe ich ein Auto getroffen, man hat den Eigentümer dann benachrichtigt, der ist zu mir gekommen, hat gar nicht viel da umeinander debattiert, ja, sondern hat mir ein Watschen gegeben, Pumm, aus.
Gab es denn irgendeine Sportart, wo Sie nicht gut waren? Also das hört sich ja unglaublich an.
Das ist eine ganz gute Frage. Ich war nämlich schon immer einer, ja, der alle Sportarten ausprobiert hat. Ja. Ich habe ja bis 14 Jahre geturnt, schwerpunktmäßig, logisch, vom Vater übernehmend. Dann in der Leichtathletik Handball hatte ich dann einmal mit 15, 16 die Entscheidung zu fällen. Damals war TSV Ansbach ja so wie heute die Bundesliga, ganz vorne dran in Süddeutschland, ob ich dort in die Juniorenauswahl gehe oder ob ich mit der Leichtathletik weiterarbeite. Ich hatte ja auch eine Berufsausbildung, nämlich den Werkzeugmacher bei Siemens Nürnberg gelernt und dann erst auf die Schulen gegangen. Und diesem Verein Siemens Nürnberg hatte ich mich dann angeschlossen und da war dann die Entscheidung schon klar und deutlich auf der Hand, dass Leichtathletik mein Thema mal sein wird.
Aber da war es ja noch nicht der Speer.
Ich hatte ja mal in Altdorf zu Hause, da hat es immer Stadtmeisterschaften gegeben, schon mit dem Speer zu tun gehabt. Man hat mir da so eine alte Holzlatte und man hat ja damals mit finnischen Birkenspeeren geworfen, die wie ein Kuhschwanz gewackelt haben, ja, und gleich auf Anhieb über 40, 47 Meter geworfen.
Haben Sie wieder ein Auto getroffen, oder?
Nein, nicht hier, aber es war trotzdem gefährlich, weil da über dem Platz nicht nur die Kampfrichter, sondern auch Zuschauer so kreuz und quer gegangen sind. Da musste man zuerst einmal richtig brüllen, dass der Weg frei war, ja. Das war eigentlich so dann der Startschuss und wo ich gesehen habe, aha, Wurfdiszipline und vor allem das Speerwürfen könnte mal meine Disziplin werden, wo man mal versucht, hier mehr herauszuholen. Denn für Kugelstoßen viel zu klein, für Diskuswerfen die Flügel zu kurz, ja. Obwohl, dass ich Mehrkampf dann einmal gemacht hatte. Ich hatte ja, damals hat es noch den Fünfkampf gegeben, Fünf- und Zehnkampf durchgearbeitet. Bis
haben 18, Sie auch alles 19. gemacht?
Ja, alles und alles, was an Sportarten so rundum immer in Verbindung gekommen ist.
Was war und ist für Sie aus Ihrer Sicht das Schönste am Speerwurf?
Das Schönste am Speerwurf, das sind zwei Komponenten. Einmal, wenn man beim Abwurf spürt, man sagt, er unter den Speerwerfern den Speer voll getroffen hat, bedeutet wiederum vom Inhalt her, man fühlt die Körperspannung und man fühlt dann auch, wie sich der Körper entlädt mit dieser Energie, die sich aufgebaut hat und wie der Speer dann mit einer unheimlichen Geschwindigkeit in der richtigen Flugbahn weggeht. Und wenn man dann noch sieht, dass der Speer ganz lang fliegt und man meint, dass der immer noch ferngesteuert über 80 Meter rausgeht, das ist ein tolles Gefühl.
Also für Anfänger, was muss man denn wissen, für Einsteiger, was ist das Wichtigste, worauf kommt es denn da an beim Speerwurf?
Die Anfänge, ich habe gerade jetzt die letzten 4-5 Wochen mit meinem Enkelkind hier, 9 Jahre, weil die zu mir gekommen ist und hat gesagt, du Opa, ich habe demnächst hier Schulwettkämpfe, kannst du mir ein bisschen mehr zeigen vom Werfen, vom Laufen, vom Springen? Da haben wir gerade den Schlagballwurf ein bisschen geübt. Ja. Ganz entscheidend ist da, dass der Ball oder der Speer mit dem Arm über den Kopf nach hinten nicht ganz ausgestreckt ist, aber halb ausgestreckt. Und das dann, wenn man ein paar Schritte, und die Schritte kann man dann zusehen, schneller gestalten. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ich kann nur werfen, wenn ich mit beiden Füßen feststehe. Ja, und wenn ich das alles befolgt habe, dann kann ich den Speer oder den Ball werfen.
Ich habe mal gelesen, dass es einen Spanier gab, der hat den Speer gar nicht mit der Spitze nach vorne geworfen, sondern anders.
Wie das denn? War fast wie eine Diskusdrehung. Der hat den Speer am Arm in der Hälfte genommen, hat den wie ein Diskus getragen, ist rein und hat tatsächlich eine Drehung vollführt und der Speer war zuvor mit Seife eingeschmiert. Nur, der Speer ist ja hervorragend weit geflogen. Da hat es Würfe gegeben von über 100 Metern.
Aber wohin?
Nur, die Unkontrolliertheit war da ohne Ende. Und wenn dann irgendwo mal einer auf der Tribüne dann mit Schaschlik rumgeschrien hat, dann war der getroffen. Ja, also das war schon ein bisschen eine heiße Nummer. Man hat es auch gleich verboten, sofort.
Es gab tatsächlich mal vor ein paar Jahren, gar nicht lange her, einen Fall, wo tatsächlich ein finnischer Speerwerfer bei einem großen Leichtathletik-Meeting einen Weitspringer, einen, glaube ich, Franzosen, getroffen hat.
Das passiert natürlich immer oder kann vorkommen. Ja, mir wäre Ähnliches auch schon passiert, aber das sind ganz gesonderte Fälle. Das bedeutet, wenn Sie ein stürmisches Wetter haben und da kann es schon sein, wenn der Speer in der Luft ist, dass er vom Wind gepackt wird und dann mitgetragen wird. Und wenn natürlich, so in meinem Fall war das, oder damals bei dem Weitspringer, da war die Sprungbahn innerhalb der Laufbahn, ja, dass dann der Speer so weit abgetrieben wird, dass man dann einen trifft hier. Und war natürlich ein schrecklicher Unfall da unten in Italien. Ja.
Er hat übrigens überlebt, also ja, zum
ganz
Glück.
Ganz genau. Ich habe selbst einen Unfall gesehen in Ostberlin, ja, wo ein Speer einen Kampfrichter getroffen hat in die Halsschlagader, der ist vor Ort dort verblutet. Also wenn ein, da muss man schon aufpassen, so ist es nicht hier.
Zu Gast bei Achim Bogdan.
Klaus Wolfermann, der Mann mit dem goldenen Speer.
Ja, Herr Wolfermann, wie lief denn Ihre sportliche Karriere vor München weiter? Wie kamen denn die ersten Erfolge zustande?
Ja, ich hatte vorhin schon mal angedeutet hier, dass diese Faszination Olympische Spiele in Mexiko für mich die ersten Spiele waren und dass ich dort so viel Feuer gefangen hatte, dass ich mir gesagt habe, München 4 Jahre später, da musst du alles ausrichten, und mit alles ausrichten bedeutete das hier erstens einmal das Training dementsprechend forcieren, mit dem Trainer gekoppelt, hatten wir gute Pläne ausgearbeitet, ja, und das Umfeld generell musste ja stimmen, das heißt, die Familie musste mitmachen, was ganz entscheidend.
Sie hatten schon Ihre Frau kennengelernt inzwischen?
Schon vor, also 67, darf ich gar nicht sagen, es wird heuer 45 Jahre, dass ich mit ihr verheiratet bin. Also ist alles schon verkrustet, also da passiert nichts mehr. Ja, aber sie kommt ja auch aus dem Sport, Kunst- und Turmspringen hat sie gemacht, ja, und war immer sehr, sehr hilfreich an meiner Seite gestanden. Sei es, dass sie damals Videoaufnahmen gemacht hat, um das Techniktraining zu überwachen, ja, oder natürlich, was ja ganz entscheidend ist im Hochleistungstraining, der Ernährungsbedarf dann so gedeckt war, damals Steak an Nummer 1 Position, ja, also Essen dementsprechend serviert hatte und natürlich sich voll und ganz auf mich eingestellt.
Was haben Sie denn so weggespachtelt damals? Steak, was noch?
Ja, ich hatte ja einen Ernährungsberater, ja, und dann sagt er zu mir hier, da gibt es nur eins, eine hohe Eiweißzufuhr, und damals war das ein bisschen abartig, muss man sagen. Der sagte zu mir hier, jeden Tag musst du versuchen, 2,5 Kilo Fleisch zu essen. Meine Frau ist gleich von den Socken gewesen, weil das schafft der normal gar nicht. Ja. Habe auch ich nicht geschafft. Aber dicke Steaks waren natürlich immer in der Rangliste an erster Stelle gestanden, aber jeden Tag dann so 1 Kilo, 1,5 Kilo in verschiedenen Formen war schon dann dabei. Ja.
Als München den Zuschlag bekommen hat, das war am 26. April 66, da stand das fest, dass München die Spiele bekommt. Das war kurz nach Ihrem 20. Geburtstag. Haben Sie da schon mal dran gedacht, da dabei zu sein und vielleicht sogar zu gewinnen? War das ein Gedanke?
Dabei zu sein, ja. Der Gedanke, der ist vor allem nach der Bekanntgabe der Spiele für mich richtig frisch ins Gehirn gemeißelt worden, ja. Und ich wollte da dann unbedingt dabei sein und hatte eben alles darauf abgestellt. Und auch schon damals, man muss auch das mal von einer anderen Seite sehen, nach Bekanntgabe, München bekommt die Spiele, löste das in unserer Gesellschaft, ja, eine Euphorie aus. Also das war sensationell. Ja, da kamen die Backer und so weiter und so fort. Und deswegen war es schon mal hochinteressant. Und dass man dann dort natürlich mitten in der Stadt bei Olympischen Spielen dabei sein durfte, das war natürlich das Größte.
Erzählen Sie uns mal von den ersten Eindrücken von diesen Olympischen Spielen, bevor Sie selber am Start waren. Einmarsch der Athleten zum Beispiel?
Ja, Einmarsch der Athleten wollte ich unbedingt dabei sein. Man gibt ja heutzutage auch sehr viele, die sagen, oh, da muss ich lang warten.
Stört die Konzentration.
Dann stehen und stört. Also wenn der Wettkampf nicht gleich am nächsten Tag ist, sollte jeder Athlet dieses Erlebnis mitmachen. Ja? Ein klasse Erlebnis mit viel Freundschaft und Freundlichkeit.
Die heiteren Spiele, so hieß es zumindest am Anfang der Spiele. Dann kam der 3. September, Ihr Tag. Erste Erinnerungen an diesen 3. September?
Die Gruppe wird ja ins Stadion reingeführt. Ich wollte als Erster die Gruppe anführen. Und wie reagiert das Publikum? Und da war gleich ein Hallo aus verschiedenen Richtungen, waren ja viele Freunde da, waren auch, ist gleich beklatscht worden. Es haben sich ja mehr von eventuell meinem Erfolg, ja, also nicht Olympiasieger, aber die rechneten alle damit, dass ich eine Medaille machte. Aber wir waren ungefähr 6, 8 Werfer, die alle gleiche Chancen hatten. Ja. Das war also nicht so einfach, wie die alle gemeint haben. Aber es war einfach ein Hallo für jeden, der hier als Wettkämpfer reingeführt wurde, hier, ob aus welchem Land auch immer gekommen ist, die wurden einfach beklatscht und dann dementsprechend hier vertraut, dann angerufen nach allen Regeln der Kunst.
Sie haben die Goldmedaille erobert. Ihr entscheidender Trick war was?
Dass ich mal vorher ein, zweimal in dem Stadion, was sehr schwer war, den Heimvorteil ausgenutzt habe. Und mit dem Zeltdach war das sehr schwierig zu werfen. Und ich hatte mir auf der anderen Seite eine Uhr ins Visier genommen. Und das war genau der Winkel, wo man den Speer drauf werfen musste. Hatte ich dann damals auch meinem Gegner Janis Lusis gesagt, der sehr dankbar dafür war. Ja. Und damit, logisch, da gewinnt man natürlich Pluspunkte.
Wir hören mal rein in unsere Reportage von damals, München 72.
Ja, hier ist das Olympiastadion und jetzt hören Sie mal den Jubel. Wolfermann hat geschleudert den Speer auf 90,48 Meter. Damit hat er die Spitze übernommen im 5. Versuch. Denn der Weltrekordmann Janis Lusis aus der Sowjetunion hat bisher nur 89,54 Meter.
Also viel kann ich nicht sagen. Ich bin nur glücklich. Allerdings schade für Janis, dass er gerade um 2 Zentimeter passen musste. Aber wie gesagt, ich kann es im Moment überhaupt nicht fassen.
Ja, da haben Sie sich fast so ein bisschen erschöpft und traurig angehört. Gar nicht euphorisch.
Das muss ja alles erst wachsen. Wenn so ein Sieg dann so überraschend gekommen ist oder kommt, wie der bei mir der Fall war, dann ergibt sich da normal fast ein Schockerlebnis. Ich bin ja auch gleich nach dem Wurf, weil ich so erstaunt war, ja, diesen mächtigen, bis dahin alles gewinnenden Freund Janis Lusis ja geschlagen zu haben, hingegangen und habe gesagt, du, es tut mir leid, entschuldige. Ja, ich hatte mit dem überhaupt nicht gerechnet. Silbermedaille wäre für mich das Allerhöchste gewesen, ja. Aber die Goldmedaille dann eben um diese wenigen Zentimetern, ja, das war natürlich schon der Traum schlechthin hier.
Herr Wolfermann, diese Reportage gerade, Oskar Klose war das, legendärer Sportreporter. Und Sie haben mir vorher erzählt, mit dem haben Sie was zu tun gehabt. Nämlich was denn?
Es war einer meiner Liebsten und er hat mich ein Dreivierteljahr vor Start der Olympischen Spiele in München angerufen und hat gesagt, du musst nach München kommen. Heute Abend machen wir für die Sportsendung einige Aufnahmen und das Stadion ist mittlerweile so weit gebaut hier, der Rasen liegt drin hier, die müssen wir einfach entjungfern, das Stadion. Und du kommst rein, ein paar Schritte Anlauf und wirft den Speer dann in den neu geschaffenen Rasen. Gesagt, getan, ich bin da am Spätnachmittag reingekommen, wir haben die Aufnahmen getätigt und dann passiert ein Kuriosum. Er hat natürlich auch hier das Thema, wie der Wettkampf simulierend aufgenommen wurde, in die Anzeigetafel reingeworfen, die Platzierungen. Damals irgendwelche tiefe Ahnung gehabt. Erster Platz Wolfermann, zweiter Platz Lusis, dritter Platz war Sittunen, ein finnischer Werfer, war damals dann nicht so. Aber allein diese Konstellation, erster, zweiter Platz, unglaublich.
Ein Prophet, Oskar Klose, denn dann kam es ja wirklich so, Sie haben tatsächlich die Goldmedaille geholt, so 2 Zentimeter vor diesem Kollegen. Ja. Dreivierteljahr später.
Genau.
Was haben Sie für Bilder im Kopf vom Tag danach, von den Stunden danach, vom Tag danach?
Einer der markantesten Bilder natürlich ohne Zweifel die Siegerehrung.
Mit der Medaille, die ich schon umhängen hatte, hier liegt sie
genau.
Immer
noch. Dann natürlich die Nationalhymne, wo alles rieselt, nicht nur zwischen den Augen, ja, sondern auch im Rücken. Und dann, was für mich unglaublich war, ja, dann hat das ganze Stadion, das waren ja sehr viele, 80.000, den Namen Wolfermann geschrien. Ja. Also ich bin mir vorgekommen wie in Jedermann. Ja. Wolfermann, Wolfermann. Und das, da muss man erst einmal, das muss man verdauen, das muss man aufwachen. Ja.
Also der Siegesschrei im Stadion von den 80.000 Leuten, den haben mir meine Eltern, haben es mir erzählt, haben meine Eltern 3 Kilometer entfernt vom Stadion, haben die den gehört und haben gewusst, der Wolfermann hat gewonnen. Aha. Nur vom Schrei.
Ja. Ja, der war ja auch gewaltig. Da löst sich dann die Spannung. Ja, ich bin ja auch hochgesprungen wie eine Feder. Ich glaube, wenn man da einen Schwerpunkt gemessen hätte, wie hoch, dann hätte ich bei den Hochspringern mit dabei sein können.
Das hätten Sie eh drauf gehabt, Herr Wolfermann. Und Ihre Eltern, waren die eigentlich im Stadion?
Leider nicht. Die waren hier bei meinen Schwiegereltern in München, ja, weil wir gesagt haben, egal wie der Wettkampf ausgeht, wir treffen uns gleich anschließend, um etwas zu feiern. Allein das ist dabei sein. Und vielleicht haben sie schon ein bisschen gerochen, keine Frage. Meine Frau war dabei, Ja, die mit meiner Akkreditierung im Stadion war, da wollte sie zunächst, wie ein Ordner das Thema akkreditiv erkannt hat, das ist ja nicht die Frau Wolfermann, sondern das ist ein Mann. Ja, dann wollte er sie rauswerfen und dann hat er sie gesagt, ja, da unten wirf doch jetzt mein Mann Speer und so weiter, lassen wir doch in den Athletenblock. Ja, dann hat er gesagt, okay, ganz schnell weg, dass ich nichts mehr sehe. Und dann hat dieser Mann hat sie dann anschließend, wie ich gewonnen hatte, geholt und hat sie zu mir nach unten geführt, dort, wo die Siegerehrung stattgefunden hat. Also.
Und da haben sie sich umarmt.
Genau. Das war logischerweise, ne? Das war die befreiende Umarmung, geschafft zu haben, beide geschafft zu haben, wo wir lange dahin gebastelt hatten.
Hier ist 1:1 auf Bayern 2, der Talk mit Achim Bogdan und dem Goldmedaillengewinner von München 72 im Speerwurf, Klaus Wolfermann. Am 3. September 72 hat er gewonnen und dann kam der 5. September, über den müssen wir auch reden, das Attentat auf die israelischen Sportler. Haben Sie einen von denen persönlich kennengelernt gehabt in diesen Tagen?
Vorweg einige dieser Sportler, die öfters einmal in der Bundesrepublik waren, bei Trainingslagern, in der Vorbereitungsphase also. Roman, den ist ein Gewichtheber, den hatte ich gekannt. Ja, und man hat eigentlich immer eine relativ gute Beziehung gehabt hier. Nicht nur zu dieser israelischen Sportlern, eigentlich zu allen, die dann mal nach Deutschland gekommen sind. Und ich war ja immer einer, der vorhin schon mal erwähnt, hier sehr neugierig, sehr konzentriert war, auf andere Felder ein bisschen reinzuschauen, auch andere Sportarten, was zu lernen. Und da waren die Israelis, wie die immer erzählt haben, wie sie zu Hause trainieren, ja, natürlich auch immer ein gefragtes Team.
Wie haben Sie von diesem Überfall im Olympischen Dorf gehört?
Ja, man hat das Thema natürlich zunächst einmal im Radio vernommen. Man hat das im Fernsehen dann ebenso vernommen, ja. Ich bin gleich ins Olympische Dorf und hier hat es natürlich schon eine starke Unruhe gegeben. Es war sehr viel spekulativ und wie sich das dann immer mehr entfaltet hat, was dann Tatbestand war, was passiert war am nächsten Tag, an dem Dienstag, ja, dann war es fürchterlich. Ein Schock für alle. Das war wie, als wenn alles, die ganze olympische Bewegung gelähmt war, was meines Erachtens auch der Fall war. Ja. Es war, und das ist das Traurige dran, ja, es war auch die ganze Freude bis dahin, so wie wir Deutschen gemeint hatten, wir machen lebensfrohe Spiele, ja, die freundlichen, heiteren Spiele. Mit einem Schlag war hier ein Schalter umgedreht, dieweilen Terroristen die olympische Idee einfach vergewaltigt haben.
Man muss mal den Jüngeren erklären, die mit Terror groß geworden sind. Es war der erste wirklich internationale Terrorakt. Und man muss auch dazu sagen, die Polizei war damals drum bemüht, möglichst liberal und offen zu wirken und keine Waffen zu tragen und so weiter. Man hat versucht, ein anderes Deutschlandbild zu zeichnen.
Man wollte Gegensätze setzen zu dem, was 1936 in Berlin der Fall war, ja. Und deswegen eine Offenheit, eine Freundlichkeit. Und wenn man über die Sportstätten vorbei in diesen großen Rasenflächen gegangen war, dort hat man sich gefunden. Das waren Felder der Kommunikation, des Austausches. Egal wer, ob der weiß, schwarz oder was auch immer war. Ja, oder aus welchem Lande gekommen war. Und dann urplötzlich dieses Geschehen ist hier. Und da hat es auch eine Offenheit gegeben. Und die Offenheit war mit Sicherheit nicht mit der Sicherheit versehen, wie wir sie heute kennen. Mhm. Ja? Und man sagt schon hinterher, da hat die Absperrung gefehlt oder dort hätte man was tun müssen von Polizeiseite. Aber wie Sie schon sagten, es war das erste Mal dieser Missbrauch. Ja? Und man hat dann erlebt, von diesem Moment, von diesem Zeitpunkt an, folgend Olympische Spiele in einer völlig anderen Art und Weise.
Herr Wolfermann, jetzt versuche ich mir Sie vorzustellen. Am 3. September vollkommen überrascht, überwältigt, euphorisiert von ihrem Erfolg, am 4. September ihn genossen, überall gefragt und so weiter. Und dann kommt am 5. September diese Katastrophe herein. Also ich glaube, größer kann der Unterschied auch der Gefühle gar nicht sein.
Das ist eine Frage, die ich mir selber manchmal stelle. Was wäre gewesen, wenn mein Wettkampf nach diesem Ereignis erst stattgefunden hätte? Kann man auch gar nicht sagen, aber auf jeden Fall war die ganze Freude in dem Ausmaß, was man aus dem Wettkampf dann anschließend weitergetragen hat, beendet in einem Ausmaß. Beklommen ist man dann ja wieder ins Stadion oder hat diese Feierlichkeit dann mitgemacht hier, wobei das ich auch immer noch heute sagen muss, es war ganz wichtig, entscheidend, dass man die Olympischen Spiele fortgesetzt hat. weil hier hätte unter Umständen ein Bruch der olympischen Idee stattfinden können, wenn das überhaupt dann noch heute in dem Ausmaß vonstatten gegangen wäre. Ja, aber zumindest einmal kurzzeitig wäre in der Welt alles das, was IOC oder der Sport für olympische Spiele bedeutet hätte, durcheinander gerüttelt worden in einem Ausmaß, ob man das dann noch so installiert heute gesehen hätte, wie es jetzt abläuft, ich glaube nicht.
Reden wir mal über die positiven Dinge, die sich dann ereignet haben. Wie hat denn dieser Olympiasieg Ihr Leben dann in der unmittelbaren Folge verändert?
Ja, da habe ich gar nicht lange warten müssen. Da strömt auf einen was ein in einem Ausmaß, das ist fürchterlich. Für mich hat es an und für sich mit einem netten Erlebnis am nächsten Tag begonnen. Eben, weil meine Frau aus dem Kunst- und Turmspringen kommt, die hat gesagt, so, und jetzt ist genug. Jetzt reicht's, was ich für dich getan habe. Jetzt will ich mal meine Sportart sehen. Dann hatte ich über meinen Trainer 2 Ehrenkarten bekommen. Da sind wir ins Schwimmbad rübergegangen und hatten dann das Kunst- und Turmspringen besichtigt, die letzten Schwimmdisziplinen noch. Ja, auf die Ehrentribüne sind wir geführt worden und urplötzlich hier der König von Griechenland. Links davon hier Kirk Douglas. Ja, und dann,
mittendrin Klaus Wolfermann.
Ja, mittendrin war ich gesessen hier, ein Hammer schlechthin. Ja, wir haben uns so gut allerdings unterhalten, aber da hat man dann schon erkannt, was Sache war. Wie ich natürlich später nach Hause gekommen bin, ist heute für mich manchmal noch ein bisschen schwierig, dass mich meine Frau zum Autogrammbus hinschreiben zwingt. Aber da war damals die Wohnung mit vielen, vielen Körben und Schachteln voll dieser Autogrammbus. Ja. Und das war für mich ja zu fürchterlich. Da muss man wirklich erst lernen. Und dann sind natürlich neue Freunde hinzugekommen. Ja, die Freunde muss man zuerst einmal sondieren. Sind das deine echten Freunde oder sind es nur Freunde, weil du die Goldmedaille gewonnen hast? Also man muss wirklich hier seinen Lebensweg neu hinterfragen, neu installieren und versuchen, dass man der Mensch, der man eigentlich bis dato war, ja, dass man da so gut wie es geht entlang weiter bleibt.
Man muss dazu sagen, ihr Erfolg ging weit über ihre Sportart hinaus. Sie waren 2-mal Deutschlands Sportler des Jahres, also eine Ebene wie Michael Schumacher oder Franz Beckenbauer, eine echte Sportlegende. Aber auch eine Sportlegende muss natürlich in der Früh aufstehen, die Knochen tun weh. Wie ging denn Ihre Karriere zu Ende, Herr Wolfermann?
Das ist richtig. Ich hatte ja dann noch einmal 1976 versucht, meinen Titel in Montreal bei den Spielen zu verteidigen. Und 2 Wochen vorher hatte ich bei einem Länderkampf in Zürich mir freie Gelenkkörper im Ellbogengelenk hier sind dann erschienen, erforderte ärztliche Behandlung, aber das nutzte alles nichts mehr. Ich musste diese Olympischen Spiele absagen. Das war schon in etwa ein bisschen die Richtung, dass über die Jahre hinweg des vielen Trainings die Belastung, die man auf sich nehmen musste in verschiedenen Formen, doch schon sehr grob und umfänglich war. Ja. Danach Operation Ellbogen, auch noch 2-3 Jahre werfen und 1980, kurz vor den Spielen in Moskau, habe ich dann gesagt, so, und jetzt beende ich meine Laufbahn. Ja. Es war dann einfach auch die Zeit reif dazu. Wenn man merkt hier, dass der Geist und Körper nicht mehr ganz übereinstimmt, was ja ein ganz wesentliches Kriterium ist, um eine Riesenleistung zu bringen, dann muss man schon auch ein bisschen fragen, was ist sinnvoll? Ich bin nämlich dann noch 4 Jahre zu den Bobfahrern gegangen, bin noch 4 Jahre Bob gefahren und 1 Jahr habe ich Führerschein gemacht und bin selber noch 1 Jahr gefahren.
Was haben Sie im Bob erreicht, im Bobfahren?
Ja, wir sind beim Europacup 5. geworden. Wir sind im Viererbob deutscher Vizemeister geworden mit dem Alois Heibel, Schorsch Heibel aus Rosenheim. Der war ja Vize-Weltmeister. Ja. Ist übrigens auf einer Wette basierend erfolgt, das Ganze. Der hat zu mir gesagt, du fährst mit mir nicht runter. Dann habe ich gesagt, mit dir fahre ich auch weiter runter. Ja. Und so ist es zustande gekommen, hat 4 Jahre getragen und war hochinteressant.
Ich glaube, Sie hätten in jeder Sportart Erfolg gehabt, wenn Sie auf die gesetzt hätten, Herr Wolfermann.
Ich habe ganz wenige Sportarten nicht gemacht. Ich habe verrückte Dinge gemacht hier. Ich war dann auch später aus dem Berufsbild folgend unterwegs mit Autorennfahrern, habe mich da öfters da in diese rasanten Böcke gesetzt und bin da mit rumgerutscht hier. Da hat mich wiederum der Boldi von Bayern dazu gebracht oder Striezel Stuck. Stimmt wirklich so. Außer Drachenfliegen. Das wollte ich beginnen, aber ein Freund ist dann abgestürzt und dann habe ich gesagt, nee, lass ich lieber die Finger davon.
1:1 der Talk und wir gehen in die letzte Gesprächsrunde mit unserem Gast, dem Olympiasieger von 72 im Speerwurf, dem gebürtigen Franken Klaus Wolfermann. Ja, die Zeit nach der Karriere ist für viele Sportler schwer. Was macht man eigentlich dann beruflich? Sie haben nochmal eine berufliche Wendung gemacht in Ihrem Leben. Was denn?
Ich war ja Sportlehrer. Ja, und dann schon bei den Olympischen Spielen oder nach den Olympischen Spielen ist zu mir Rudolf Dassler gekommen, einer aus der Sportartikelindustrie, und hat zu mir gesagt, hier, wenn du willst, kommst mal, ich habe immer einen Job für dich bei mir im Unternehmen.
Das war der von Puma, oder? Der Adidas,
genau,
der Adidasler,
genau,
war von,
ja,
Adidas.
Genau. Und das habe ich zunächst einmal gedanklich zwar wahrgenommen, aber nicht mich irgendwo interessiert dafür. Und dann war es auch eben gerade 1980, wo einer seiner PR-Chefs dann plötzlich verstorben war, steht der bei mir zu Hause an einem Sonntag, weiß ich noch, vor der Tür. Ja, und sagt, du, jetzt ist Zeit, der ist leider verstorben, und wenn du nicht jetzt kommst, dann brauchst du nie mehr kommen. Das war natürlich eine ganz heiße Geschichte. Ich hatte zuvor ein Haus gebaut da unten, ja, fühlte mich in dieser Gesellschaft in Burgkirchen sehr wohl. Ja, war eine tolle Gemeinschaft, ja, die ich nicht missen möchte, heute in vielen Geschichten erzählen. Ja, es ist mir sehr schwer gefallen. Aber nach 14 Tagen hatte ich die Entscheidung getroffen und ging dann eben zu dieser Sportartikelfirma Puma nach Herzogenaurach.
Also
eigentlich wieder
Franken.
Zurück in die alte Heimat Franken. Ja. Und meine Frau hat natürlich als echte Mündnerin gleich aufgeheult. Sie hatte dann, seitdem ich wieder in Penzberg wohne, das ist auch schon wieder das 12. Jahr, ja, gesagt, ich hätte sie immer verschleppt nach Franken.
Und es gibt
wir wollten beide wieder zurück nach München. Ich meine, ich muss schon ein bisschen ehrlich sein. Ja.
Sie haben über die Jahre Kontakt behalten, auch zu ganz vielen anderen Medaillengewinnern. Wie kommt es?
Das lässt sich leicht schnell erzählen. Schon nach den Spielen in München hatte ich mit mehreren, ob das Paul Barth war, der ja ein guter Judoka war, ja, oder Michael Veit, ein guter Skifahrer, und wir uns öfters getroffen hatten bei Fußballspielen. Dann hatten wir gesagt, hier, wir gründen einen Club, FC Olympia, ja, eingeschriebener Verein, und deren Vorsitzender ich heute noch bin, und hatten immer für wohltätige Zwecke gespielt. In vielen, vielen Städten, vielen Bewegungen in der ganzen Bundesrepublik hier, und daraus resultierend, wo ich natürlich Spieler brauchte, und das waren immer Weltmeister, Olympiasieger, Medaillengewinner jeder Form, ja, auch andere Menschen des öffentlichen Lebens, ja, bei mir hat zum Beispiel oftmals ein Theo Weigel mitgespielt, ja, spielte einen guten Fußball, damals zumindest, ja, und damit war ich immer in diesem kommunikativen Kreis unterwegs, und das hat sich auch heute, führt sich das noch aus in verschiedenen anderen Formen, weil ich sehr viel im Charity-Bereich unterwegs bin.
Da geht es unter anderem um eine Organisation namens KIO. Vielleicht erklären Sie mal, was Sie da machen.
Ja, Kinderhilfe Organtransplantation. Das ist abgekürzt KIO. Das ist die Aktivgruppe von Sportler für Organspende, die seit vielen Jahren Werbung betreibt für den Organspendeausweis. Aber dann hat es so viele an Anfragen gegeben hier, warum helft ihr eigentlich nicht Kindern? Und das wurde dann beschlossen in dieser Vorstandschaft, und mich hat man bestimmt, dieses Thema in die Hand zu nehmen. Natürlich beginnt man da bei Golf. Bei Golf lässt sich das eine und das andere an Eurochen generieren. Ja, und dann hatte ich vor 7 Jahren diese ganze Struktur geschaffen, was heute noch Bestand hat, in 15 Veranstaltungen pro Jahr, ein Haufen Zeug, ein Haufen Arbeit. Ja. Aber wir generieren so viel Geld, dass wir diesen Kindern vor und nach der Operation helfen können, dass wir den Eltern helfen können, egal ob psychologische Seminare oder mit Gerätschaften, was die Eltern für das Kind oder als Nachbehandlung benötigt wird.
Jetzt steht wieder Olympia an, und zwar diesmal in London. Mit welchen Augen sehen Sie es denn jetzt, 40 Jahre danach? Verfolgen Sie die Geschichte noch?
Immer interessant. Ich sag mal, nicht mehr ganz so taufrisch am Ball wie damals, logischerweise, ja, aber schon so interessiert hier, dass ich über die verschiedenen Sportarten vorweg mich informiere, wo haben wir Chancen, Medaillen zu gewinnen, ja, wie schaut es vor allem in der Leichtathletik aus, meiner Ursportart, ja, und wie finden die Olympischen Spiele überhaupt in London statt hier, das ist ja ganz entscheidend, das ist ja eine Riesenstadt, die Sportstätten irgendwo ähnlich wie München auf engstem Raum eingebaut, natürlich eine andere Ökonomie da, aber ich glaube, diese Spiele werden ein guter Erfolg werden.
Mit wem fiebern Sie mit? Haben Sie einen, bei dem Sie besonders
ich
genau hinschauen?
Natürlich sicher aus der eigenen Disziplin. De Zorto, der letztes Jahr Weltmeister geworden war, ja, leider jetzt verletzt ist. Ich hoffe, dass die Verletzung bald ausgeheilt ist oder so weit ist, dass er einen vollwertigen Wettkampf durchführen kann, motiviert ist, um eine Medaille mitzuarbeiten oder mitzukämpfen. 15, 16 Medaillen werden wir schon erreichen. Also.
Und Olympia nochmal in München, ein Traum für Sie?
Ja, selbstverständlich. Ja, man muss das auch mal sehen, welche Olympischen Spiele, wenn, dann kommen. Und das sind die Winterspiele. Es hat noch nie eine Stadt gegeben, wo Winter- und Sommerspiele gleichzeitig stattgefunden haben. Und ich glaube, München bräuchte diese Spiele auch, genauso wie ganz Bayern. Ja? Auch von der Infrastruktur her. Ja? Eine Stadt liegt ja immer ein bisschen so im Konkurrenzkampf mit anderen Großstädten. Und wenn sich da immer was erhalten lässt, wie man hier vor allem diese Münchner Sportstätten immer noch intakt vorfindet. Und das gibt es ja auf der ganzen Welt nicht. Und der Funke, die Hoffnung, ist ja nicht ganz ad acta gelegt.
Letzte Frage, Herr Wolfermann. Udo Jürgens hat mal gesungen, mit 66 Jahren ist noch lange nicht Schluss. Was ist im Moment so Ihr Plan, Ihr Ziel, Ihr Traum?
Das ist eine ganz heiße Frage. Sie treffen mich an einer wunden Stelle, weil erst seit ein, zwei Jahren verweist man mich immer wieder, ja, ich komme ins Rentenalter oder bin jetzt seit einem Jahr Rentner und habe eine Umfänglichkeit beruflicherseits um mich herum hier in einer Art und Weise, wo ich heuer jetzt zu diesem Zeitpunkt manchmal ein bisschen stöhne und sage, oh, ein Haufen Arbeit, ja. Aber wir in unserer kleinen Agentur meistern das mit viel Spaß, mit viel Elan und solange, dass wir Freude haben und das Interesse vorhanden ist, ja, dann möchte ich auch gar nicht so schnell aufhören. Die größten Hebel in diese Richtung, dass ich einmal weniger mache, setzt mein Enkelkind in Bewegung. Die ruft einfach aus der Schule an, in der Nähe wohnen und sagt hier, du Opa, hast du morgen Nachmittag nichts zu tun? Wenn die natürlich anruft und früher aus der Schule kommt, da hat der Opa natürlich tatsächlich nichts zu tun, ob es im Winter ist zum Skifahren, Langlaufen, im Sommer zum Golfspielen oder dann mal auch irgendwelche andere Sportarten durchzuführen.
Also eine Sportagentur ist das?
Das ist eine Sportagentur, die natürlich in Organisationsfeldern tätig ist hier. 15 Jahre jünger müsste man noch sein und dann würde ich mal nochmal alle Rohre aufmachen.
Ich bin mir sicher, ohne Sport geht's nicht. Unser heutiger Gast war das, der Goldmedaillengewinner von München 72 im Speerwurf, Klaus Wolfermann. Herzlichen Dank fürs Kommen.
Danke.